Ich bin doch ein bisschen auch inzwischen Experte in Ausbildung. Technikexperte in Ausbildung, IA.
Das wäre so, wie wenn ich sage würde, ich bin Läufer in Ausbildung. Das würde ich von mir niemals bauen.
Wann war dein letzter Lauf?
Darüber wollen wir jetzt nicht reden.
Nee, das stimmt. Dann lass uns anfangen.
Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Und in der Leitung, an der wir jetzt ein bisschen gebastelt haben, aber ich habe ja mitbekommen, auch andere Podcasts haben hin und wieder solche Probleme, mal eine ordentliche Leistung hinzubekommen. Deshalb, wir sind da nicht die Einzigen. Aber es gibt eine frische Folge. Und auch dank ihm, dank Tino Meyer. Tino, guten Tag.
Hallo Jens, aus der frischen Leitung melde ich mich zu einer frischen Folge Schwarz-Gelb-Podcast in der Sommerpause.
In der Sommerpause. Und meine erste Frage ist, bist du glücklich, Tino?
Oh, das ist jetzt bestimmt eine Fangfrage. Aber ich kann, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, ja.
Walter Dresdner ist offenbar nicht gerade der Glücklichste. Ich habe es nämlich gelesen. Auf dem Glücksatlas liegen wir nur auf Platz 31 von 40 deutschen Großstädten. Platz 31. Erfurt, Augsburg, Düsseldorf, Krefeld. Krefeld sind die Top 4. Und Frankfurt, Wiesbaden, Rostock. Quasi der Abstiegsplätze. Frankfurt muss in die Relegation. Aber wir sind doch nicht besonders gut. Also muss ich mal wirklich sagen. Also Platz 31. Ich wäre aber jetzt auch, wenn du mich jetzt fragst, aktuell Sommer 2026, super glücklich, würde ich sagen, naja, so medium.
Na, man muss ja nicht gleich super glücklich sein, aber vielleicht, wenn wir von 40 Städten in der Top 20 wären, wir wollen ja nicht gleich unverschämt werden, aber was mich viel mehr sorgt als das Schicksal von Dresden ist deins. Was bekümmert dich, dass du nicht super glücklich bist?
Ach, ich hätte gern Urlaub, wirklich. Ich sag's ganz ehrlich und uneigennützig, ich hätte gerne Urlaub. Und jetzt fängt dieses große Fußballspektakel da an in Nordamerika. Und da ist an Urlaub momentan auch nicht wirklich zu denken. Und ich wäre natürlich glücklicher, sage ich auch ganz offen und ehrlich, wenn der Podcast-Partner hin und wieder mal antworten würde. Neulich habe ich dir geschrieben, viele Grüße von deinem Trainer und von vielen, die dich beim Triathlon in Moritzburg unterstützen werden. Antwort? Null. 0,0. Nix, gar nichts. Also nicht mal, also das können wir jetzt auch dem Trainer sagen. Nicht, dass da irgendwie ein Danke kommt oder Mensch, da freue ich mich. Überhaupt nicht. Also typisch Mann, würde ich mal sagen.
Ich hatte dir aber, glaube ich, kurz geantwortet, nee, ich will mich gar nicht rausreden, Jens. Ich war im Training am Wochenende, das hast du doch dann gelesen. Ich war doch in Sachsen-Anhalt und habe trainiert, Koppeltraining. Sachsen-Anhalt, Koppeltraining. Fahrradfahren, laufen für den Schloss-Triathlon in Moritzburg.
Okay, nö, ist schön, aber trotzdem hat man ja auch mal eine Regeneration. Und geschwommen bist du nicht? Also wir haben wieder festgestellt, Schwimmen ist so ein bisschen der Achillesferse. Und da wird es wohl schwierig werden am Samstag.
Am Samstag, das stimmt. Es gibt ja Stimmen, die sagen, in Moritzburg, da könnte man auch durchlaufen. Das werde ich jetzt nicht versuchen. Ich werde schon schwimmen. Und ich war natürlich mal in der Schwimmhalle Freiberger Straße im Vorfeld und ich war auch mal im Arnoldbad draußen schwimmen. Jetzt werden die Experten sagen, ja, und was hat ein Schwimmbecken mit Freiwasser zu tun? Die Antwort gibt's am Samstag. Um 11 Uhr fällt der Startschuss im Moritzburger im Schlossteich und dann gucken wir mal, wann ich da wieder rauskomme.
Also ganz, ganz wichtig, mir nicht hier in der Nacht dann Fußball gucken, USA gegen Paraguay, sondern schön ausgeschlafen sein, ja?
Und die Gefahr besteht eben bei dieser WM nicht, dass man sich schon im Juni an Spielen vergucken könnte. Ich glaube, vor Juli muss man, glaube ich, nicht einschalten.
Nee, es gibt so ein paar Spiele, also zum Beispiel England gegen Kroatien, die man sich nicht schön trinken muss. Aber die Vielzahl der Spiele ist schwierig. In den ersten Tagen, ich habe jetzt mal wirklich einen Spielplan berufsbedingt gecheckt, ist so Brasilien gegen Marokko. Marokko, letzte Weltmeisterschaft Halbfinalist gewesen, auch beim Afrika Cup natürlich im Finale. Die halte ich für wirklich richtig stark, auch weil sie WM-Gastgeber, Co-Gastgeber bei der nächsten WM 2030 sind. Brasilien, ja, Rekordweltmeister. Das ist so ein Spiel, auf das man sich durchaus freuen kann.
Und da habe ich mal den Plan zur Hand genommen. Das wäre ja am Sonntag gleich um 0 Uhr.
Ja.
Wobei ich da mal meinen Plan mich frage, ist das in der Nacht von Samstag auf Sonntag 0 Uhr oder in der Nacht vom Sonntag auf Montag 0 Uhr? Da geht's schon los.
Nee, ich glaube, das ist in der Nacht vom Samstag auf Sonntag.
Okay, gut. Dann weiß ich jetzt auch, wie ich den Plan, den ich hier habe, zu lesen habe. Danke, Jens, dafür.
Gerne. Das ist in der Nacht vom Samstag auf Sonntag. Komm, dann machen wir das Thema WM jetzt auch quasi fix. Nenn mal deinen WM-Favoriten, deinen Geheimfavoriten und wie weit schafft es die deutsche Mannschaft, wenn die nicht dein WM-Favorit ist?
Die deutsche Mannschaft ist nicht mein WM-Favorit. Ich überlege gerade spontan, ob sie zumindest mein Geheimfavorit sind. Das sind sie auch nicht. Dann fange ich mal mit meinem Favoriten an. Ich habe mich nicht intensiv damit beschäftigt, würde aber aus dem Bauch raus sagen, England wäre mal dran. Und denke, Harry Kane wird das entscheidende Tor im Finale schießen. Das ist Punkt 1. Wenn es England nicht wird, Geheimfavorit. Oh, ich bin dieses Jahr echt schlecht. Ich glaube, ich könnte nicht mal alle 48 Mannschaften aufzählen. Aber ich sag mal Brasilien, weil die einfach mal auch wieder dran sind und weil die Carlo Ancelotti...
Kein Favorit Brasilien? Also das ist ja am Grunde
genommen... Ja, sollen die Favorit sein? Die sind für mich ja nicht... Also hätte ich jetzt etwa Marokko sagen sollen?
Zum Brasilien. Beispiel. Das, also da ist Marokko ist Geheimfavorit. Brasilien ist ja schon irgendwie im erweiterten Favoritenkreis.
Finste. Na gut, dann muss ich den Tipp zurückziehen. Also ich bleibe bei England und sage als Geheimfavorit... Ich sag nicht Marokko, weil das willst du mir ja einreden.
Nö.
Dann sage ich, dann du hast einen anderen. Oh Gott, ich studiere ja gerade Abkürzungen auf dem Spielplan. Geheimfavorit. Sag mal deinen und ich verspreche dir, dass ich einen anderen sage.
Also ich sag, oder ich hoffe auch so ein bisschen insgeheim. Ich bin ja großer Argentinien-Fan. Irgendwann will ich auch mal. Ja,
die können da aber ohne Geheimfavorit sein. Die sind da auch erweiterte Favoriten.
Mein WM-Favorit.
Ach so.
Ich sag dir jetzt, mein WM-Favorit ist Argentinien. Titelverteidigung. Vielleicht klappt's ja. Dann Geheimfavorit Norwegen. Oh, und das ist tatsächlich dann Geheimfavorit. Starke Offensive. Erinnert euch daran, die haben in der Qualifikation Italien rausgehauen. Eine sehr souveräne WM-Qualifikation gespielt. Und deutsche Mannschaft, Viertel- oder Achtelfinale. Wenn es im Achtelfinale wirklich schon zum Duell gegen Frankreich kommt, wird es schwer.
Okay, dann lege ich mich jetzt fest. Mein WM-Favorit bleibt England. Mein Geheimfavorit, da habe ich vor ungefähr 4,5 Minuten einen Experten gehört, ist Marokko. Und die deutsche Mannschaft, boah, da bin ich immer so maximal befangen als Einheimischer sozusagen. Ich sage Halbfinale, weil die deutschen Tugenden werden uns tragen. Und Kapitän okay. Kimmich wird die Truppe zusammen mit dem Manuel hinten, mit dem alten Mann, das wird was. Halbfinale. Schon weil du Achtel- und Viertelfinale gesagt hast, sage ich Halbfinale. Mhm.
Du gehörst auch zur Fraktion, die das Ganze gut und dufte finden mit Manuel Neuer. Also ich habe mir jetzt am Samstag überlegt, dachte ich mir, oh, ob das gut geht. Das ist ja wirklich mittlerweile die Wade der Nation. Na klar, für Curaçao zum Reinkommen ist das ganz okay. Aber das ist schon ein Ritt auf der Rasierklinge.
Also ehrlicherweise mit der neuerlichen Entwicklung mit der Wade, finde ich es schon auch eine krasse Geschichte. Vor allen Dingen, was das mit Oliver Baumann macht und wie das Wort professionell damit umgehen plötzlich eine ganz neue Bedeutung kriegt. Das ist jetzt die direkte Übersetzung, ist dann, glaube ich, Oliver Baumann, weil der macht das wirklich super. Das musst du auch erstmal abkönnen. Prinzipiell denke ich schon, dass das okay ist, dass der Neuer zurückkommt. Da reihe ich mich gerne alle an die ein, die sagen, wenn die Besten spielen sollen und wenn der zur Verfügung steht, warum nicht? Kommunikativ. Haben wir auch schon mal besprochen, ist das natürlich irgendwie Panne gelaufen, also komplett Panne. Da bin ich auch mehr oder weniger nicht enttäuscht, sondern entsetzt, dass das beim DFB nicht professioneller geht. Dass jetzt das Ding mit der Wade kommt, dass der die Vorbereitung gar nicht spielt und dass er dann aber am Sonntag im Tor stehen wird, so zeichnet sich's ja jetzt ab. Es ist schon die Wade der Nation, die neue Wade der Nation.
Nick Woldemade mag übrigens Pistazieneis. Ist mir sympathisch.
Ich dachte, das ist jetzt ein Wortspiel. Nick Woldemade oder so. Nee, Woldemade, genau, ja. Du liest wo gerade in Steckbriefen?
Nee, habe ich gelesen. Die haben über Eissorten geredet. Da ging es erst über Stracciatella. Und dann hat Nick Woldemade gesagt, dass er sehr gerne Pistazieneis mag. Und das habe ich mir gemerkt.
Werbung.
Der Sommer ist längst da und im Radeberger Shop gibt's die passenden Begleiter für die warme Jahreszeit. Ob Sonnenbrille, Autorucksack, Snapback-Cap, Grillschürze oder sogar ein kompakter Radeberger Grill für den nächsten Abend mit Freunden. Im Shop findet ihr viele praktische und besondere Artikel rund um Radeberger Pilsner. Jetzt entdecken unter radeberger.de und bestens ausgestattet in den Sommerstarten.
Dann kommen wir so langsam auch zum Thema Dynamo Dresden. USA. Und wer geht in die USA? Der Bruder vom Jonas Ömichen, der Julius Ömichen.
Ja, habe ich gelesen. Schlagzeile Ömichen in die USA ist natürlich top.
Klickt. Das klickt sofort. Um Gottes Willen, hat jeder gleich Schnappatmung. Was? Den wollten sie doch zurückholen. Der Gonter hat doch gesagt, den holen sie zurück aus Aachen. Der kriegt jetzt hier seine Chance.
Und die kriegt er auch, weil Julius sich auf den Weg macht und in den USA studieren wird.
Finde ich immer gut, wenn die Jungs das machen. Auslandserfahrung, die kriegen dort natürlich Unterbringung, Verpflegung und so gut bezahlt, spielen dort Fußball, haben ihr Studium. Ich finde, das ist schon eine Win-Win-Situation. Und Santa Barbara, dort geht's, glaube ich, hin, ist nun wirklich auch ein schönes Fleckchen Erde. Also ich war zweimal in meinem Leben in Santa Barbara. Das ist ein bisschen über Los Angeles. Und wer von San Francisco, Highway Number One, nach Los Angeles fährt, der sollte unbedingt mal in Santa Barbara einen Stopp machen. Herrlich. Ist wirklich wunderschön. Und ich glaube, dort hat er es richtig gut erwischt.
Weißt du, was mir bei Santa Barbara einfällt? Kleiner Exkurs in die 90er. Welche Fernsehserie, die damals, glaube ich, bei RTL immer lief, spielte in Santa Barbara?
Du wirst mir das sagen.
Na komm, du hast doch auch geguckt, als du aus der Schule gekommen bist. Die kam, glaube ich, immer 14 Uhr, jeden Tag.
Ich hatte 14 Uhr keine Zeit.
Danach kam die Springfield Story und davor kam aber was? Davor kam der California Clan.
Okay. Nee, muss ich dich enttäuschen? Ich habe weder die Springfield Story noch den California Clan geguckt.
Und das Loveboat bei Sat.1, hast du das geguckt? Auch nicht. Bist du immer rausgegangen mit den Kumpels und hast zwischen Wäschestangen Fußball gespielt oder Eis hier bei Nachbars geholt oder was hast denn du gemacht nach der Schule?
Selten Serien geguckt, also wirklich sehr, sehr selten Serien geguckt.
Zurück ins Hier und Jetzt, wir schalten zurück aus Santa Barbara und den wilden 1990ern ins Hier und Jetzt.
Genau, zum Thema Nationalmannschaft passt auch noch, und das ist auch ein Dynamo-Thema, dass sich unsere Olympiasieger ins Goldene Buch der Stadt in der vergangenen Woche eingetragen haben. Das ist ja mittlerweile jetzt 50 Jahre her, dass die Goldmedaille in Montreal gewonnen haben. Und die Dynamo-Spieler, die noch unter uns weilen, durften sich ins Goldene Buch in der vergangenen Woche eintragen.
Ja, das stimmt. Im Zuge der Sportlerehrung, die Stadt Dresden hat ein paar Stipendien vergeben an noch aktive Sportler. Und hat die Chance genutzt, beziehungsweise eine Ehrung angeschlossen für diejenigen, die vor 50 Jahren Olympiamedaillen für die DDR, für Dresden gewannen. Und darunter eben insgesamt 6 Dynamos. Und du hast es gesagt, 4, die noch unter uns weilen. Dann lasse uns mit dem Namen benennen, weil der ein oder andere wird ja jetzt rätseln, wer sind denn die 6? Also eingetragen haben sich vor Ort 2, das war der Hartmut Schade und der Gerd Heidler. Dieter Riedl konnte nicht und Gerd Weber, der vergangene Woche 70 geworden ist, konnte auch nicht. Die waren verhindert, die werden sich vielleicht nachtragen dürfen. Und die anderen 2 sind Dixi Dörner und Reinhard Häfner, die beide leider ja schon verstorben sind. Und Hartmut Schade hat es aber gesagt, wir haben für sie mit unterschrieben. So sinngemäß hat er es gesagt. Also das sind die 6, die 1976 mit der DDR-Nationalmannschaft Olympiasieger geworden sind. Darüber hinaus gab es noch den ein oder anderen Olympiamedaillengewinner 1976, sowohl bei den Sommerspielen in Montreal als auch bei den Winterspielen in Innsbruck. Damals war es ja noch so, dass Olympische Spiele Sommer und Winter in einem Jahr stattfanden.
Richtig. Das ist dann erst zu Beginn der 90er Jahre getrennt worden voneinander, das mit den Winter- und Sommerspielen. Ja, dann bleiben wir noch in der Sonne, noch ein bisschen Boulevardesk, würde ich sagen.
Ich sage ja, Jens. Ich sage ja.
Weiß er sofort, wohin ich will. In Saint-Tropez. Bei Saint-Tropez muss ich immer an Louis de Funès denken.
Nein!
Also wirklich.
Doch!
Nee, also wirklich. Und dieses Nein, doch, ist aber aus keinem Gendarmenfilm. Aber du musst wirklich sofort dran denken. Und ich war mehrfach bei Louis de Funès im Kino, leider auch viel zu früh verstorben. Aber ich glaube, Tim Schreiber hat beim Gang auf die Knie weniger an Louis de Funès gegangen, sonst hätte er ja sofort lospusten müssen, sondern an einen hoffentlich Bund fürs Leben.
Ja,
Forever Starts Now stand, glaube ich, in der Zeile, oder?
Du, ehrlicherweise habe ich nur die Überschrift gelesen und wusste deswegen,
auf was... Das war doch die Überschrift, Forever Starts Now, im Instagram. Soll ich es dir noch übersetzen?
Nee, das geht schon. Also gut. Bei den 3 Worten geht's gerade noch so, genau.
Perfekt. Da,
ich hoffe, die Lilly, so heißt sie wohl, ne, hat dann auch ja gesagt. Kannst du das auch noch dem Post entnehmen?
Na, aber natürlich. Na, also, gut. Wenn nicht, machst du doch nicht so ein schönes
Stimmt,
Bild,
natürlich.
Dass noch Fotografen dazukommen und sagen, okay, ich jetzt gehe auf die Knie. Wenn die jetzt gesagt hätte, nee, es passt mir im Moment nicht, ich habe gerade andere Vorhaben, dann hätte man es, glaube ich, nicht gepostet.
Da hast du natürlich recht. Natürlich hat sie ja gesagt und jetzt sind wir mal gespannt, wann der Bund fürs Leben geschlossen wird.
Denn aktuell ist man nur verlobt.
So. Mhm.
Und hoffen wir mal, dass es eine schöne und rauschende Hochzeit gibt.
So. Ich dachte, du sagst, jetzt hoffen wir mal, dass wir beide eingeladen sind.
Ich glaube eher nicht.
So. Aber stell dir das mal vor, wir würden so eine Podcast-Folge praktisch so vom Polterabend, dem würden wir uns ja auch zufrieden geben. Machen Profifußballer auch einen Polterabend? Oder gibt es überhaupt noch Polterabend? Oder ist das aus der Mode gekommen?
Nee,
da frage ich jetzt einen Falschen wahrscheinlich, oder? Oder bist du da auch belesen?
Was soll denn das jetzt? Was sind das schon wieder? Da frage ich jetzt einen Falschen. Ich habe noch nie geheiratet.
Na, deswegen.
So, wie oft hast du denn schon geheiratet?
Genauso oft wie du.
Siehst du. Aber ich war schon auf diversen Polterabenden. Ich weiß auch nie, ob man da noch das Geschirr von 1980 rausholt, was die dann zerkloppen können. Keine Ahnung. Dann gehen wir mal jetzt ein bisschen zur Aktualität der Ereignisse und fragen mal den Kollegen Tino Meyer, der ja immer gerne auf Quiz und Fragen und Fragerunden gespannt ist. Was fällt dir denn zu Hamm in Westfalen ein?
Zu kleines Stadion wäre meine Antwort.
So, da fragen wir dich gleich mal, wie heißt denn die Arena in Hamm oder in Rhinern, für Westfalia Rhinern?
Weiß ich nicht.
Kümpel und Hellmeister Arena im Westfalia Sportpark.
Okay. Das ist wahrscheinlich ein ortsansässiger Industrieller.
Für welcher Industriezweig stehen
Kümpel
und Hellmeister?
Pümpel und Hellmeister klingt für mich so wie Sanitäreinrichtung.
Nicht ganz weit entfernt, ist ein Malerfachbetrieb. Der Inhaber ist der Stefan Kümpel. Und ich kann mir vorstellen, der Stefan Kümpel ist großer Fan von Westfalia Rhinern.
Ich denke mal, der hat bestimmt früher dort sogar gespielt. Ah, das ist jetzt nur eine steile These von mir, die kann ich jetzt nicht belegen. Aber ich denke, der war bestimmt ein guter Abräumer im Mittelfeld.
Okay, also Sechser sozusagen.
Na, früher haben wir Ausputzer gesagt. Als der Stefan spielte, hieß das noch nicht Sechser.
2500 Zuschauer.
Zu wenig, wenn Dynamo kommt.
Deshalb gehen wir nicht davon aus, dass wir, der Dynamo-Fan, den Glaselefant zum Beispiel im Maximilianpark, das ist so eine Sehenswürdigkeit von Hamm, sehen werden. Das ist ein Wahrzeichen der Stadt, der riesige, begehbare Elefant, der 1984 aus der ehemaligen Kohlenwäsche der Zeche Maximilian gebaut wurde. 35 Meter hoch.
Imposant, wie du dich wieder vorbereitet hast.
Da, hin und wieder muss man das tun. Oder der Hauptbahnhof Hamm, auf dem jeder schon mal quasi gewesen ist, weil dort entscheidet sich ja, ob der Zug, ohne Bremse oder mit Bremse, weiterfährt ins Ruhrgebiet oder ins Rheinland. Denn dort wird der ICE entkoppelt quasi.
So sieht das aus. Das hätte ich dir auch gesagt, dass ich Hamm in Westfalen bisher nur kenne durch meine Ausfahrten mit unserer lieben Deutschen Bahn.
Und ich kenne sie noch daher, ASV Hamm-Westfalen.
Ja, Handball, richtig.
Aufgestiegen, jetzt wieder in die zweite Handball-Bundesliga, haben auch mal in der Bundesliga gespielt und ASV Hamm-Westfalen war die Mannschaft, die hier in Dresden mal für einen Spielabbruch gesorgt haben, weil es gab einen Riss im Glasboden in der Ballsportarena, schon eine Weile her, und da haben die gesagt, nö, spielen wir nicht weiter, machen wir nicht weiter. Sollte dann ausgetauscht werden, haben die gesagt, nö, brechen wir ab.
Siehste?
War so. Also, Westfalia-Rhinern ist der Gegner. Manch einer hat gesagt, na ja, also wahrscheinlich ist die Kümpel- und Hellmeister-Arena zu klein mit 2500 Zuschauern. Dortmund ist nie weit weg. Aber ich glaube, nach Dortmund wird es nicht gehen. Eher nach Münster.
Also Dortmund kann ich mir auch schwer vorstellen. Ich habe ja die ersten Spekulationen auch mitbekommen. Also Signal Iduna Park, 80.000 Zuschauer, ist, glaube ich, ein bisschen überambitioniert für dieses Spiel. Und vielleicht auch ein bisschen überteuer für den Aufsteiger in die Regionalliga West, das zu realisieren. Bin gespannt. Also die werden schon noch in ein anderes Stadion wechseln. Ich glaube schon allein deshalb, weil es sicherlich auch für den DFB-Pokal ein Pflichtenheft gibt, das man zu erfüllen hat. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass die, sag bitte nochmal den vollständigen Namen.
Kümpel und Hellmeister Arena. Oh, das sieht aber ganz schmuck aus.
Ja, Schmuck, aber
2500.
Aber ist da praktisch eine Sektorentrennung? Können wir da den Einlass ordentlich machen? Kriegen wir da die Werbeplakate? Können wir das branden, um das in DFB-Deutsch zu sprechen? Kann man TV-Kameras anbringen? Das alles wird ja bestimmt schwierig. Und kriegen wir vor allen Dingen die, also das wird ja da schon gefüllt mit Dynamo-Fans mit 2.500. Also wo soll der gemeine Westfalia-Rühnern-Fan dann stehen?
Habe ich aber auch schon wieder gelesen, erster oder zweiter Absatz im Artikel aus dem Westfälischen gefürchteten Dynamo-Fans. Ausstreitung, ja, Büro und so weiter.
Okay. Also sagen wir mal so, also in Dresden hat man sich gefreut, weil ich würde ja mal sagen, glückslos. Also von den vielen, vielen Losen, jetzt nie entfernungsmäßig glückslos, aber rein sportlich, der Aufsteiger aus der Oberliga in die Regionalliga, besser kannst du es eigentlich nicht kriegen. Ich glaube, Sören Gonter wird vor allen Dingen zufrieden sein, weil die zweite Runde in greifbarer Nähe ist. Aber in Westfalen ist man offensichtlich nicht so glücklich. Da hätte man vielleicht lieber Schalke irgendwie haben wollen.
Nee. Fans waren, glaube ich, happy. Weil das Dynamo bringt halt mit. Dynamo ist Traditionsverein. Da kannst du dich eben doch schlechter erwischen. Also nicht gegen die SV Elversberg oder gegen die TSG Hoffenheim. Aber Dynamo hat eben auch schon ein bisschen Name, bringt Fans mit. Das wird stimmungsvoll. Ich glaube bloß, der ein oder andere aus unserer Branche schreibt dann gerne mal das, was er so gehört hat und denkt, das ist dann richtig. So, das muss dann, glaube ich, nicht immer sein. Weil das kann ja ein schönes Fußballfest werden. Man kann da wirklich einen schönen Fußballnachmittag haben und ja, dann spielt man halt in Münster. Das ist, glaube ich, 50 Kilometer entfernt. Das sollte gehen. Und Marco Stiepermann, das ist jetzt der neue Trainer, weil bislang hat der Sportchef die trainiert, hat die auch in die, wie du schon gesagt hast, in die Regionalliga West geführt. Und der Stiepermann sagt, Mensch, ich habe das mit Cottbus erlebt, das ist schon schön mit Dynamo. Er rechnet sich natürlich was aus. Na klar, kampflos geben die sich da nicht preis. Also wir sollten jetzt auch nicht sagen, ja, es ist jetzt ein Freilos. Ein Freilos ist es auch nicht.
Auf keinen Fall. Ein Freilos ist, wenn auf dem Loszettel Freilos steht. Diesmal stand halt SV Westfalia Rühnern drauf. Nee, aber wie ich gerade schon sagte, wenn du die Namen anguckst, die anderen 31, die da in dem Lostopf lagen, dann ist das so ziemlich das beste Los, was du kriegen konntest. Ich habe die Auslosung am Samstagabend verfolgt, Tatare im Stream, und dachte dann schon immer, oh Gott, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie. Und dann war es ja wirklich ein sehr, sehr spätes Los, ich glaube viertletzte oder so. Das ist schon wirklich, ich sag wirklich glückslos. Und ich glaube, Sören Gonter würde das auch laut nicht so sagen, aber er wird sagen, es ist eine Pflichtaufgabe für uns, weil er hat ja gesagt, immer wenn du als höherklassiger Verein zum unterklassigen Verein kommst, bist du Favorit. Und diesmal liegen sogar 2 oder 2,5 Klassen dazwischen. Also wir wollen jetzt hier überhaupt nichts an die Wand malen, aber wenn sich Dynamo dort nicht durchsetzt, und da würde ich jetzt einen Punkt setzen.
Ja, definitiv, aber wenn das Thomas Stamm hört, wie leicht du diesen Gegner hier redest, zum Leichtgewicht machst, also der hält dir da gerne nochmal einen Vortrag, dass der Pokal auch gerne seine eigenen Gesetze hat und nimmt dich da gerne nochmal Maß. Also, wie gesagt, man ist gut beraten und das hat uns ja Sören Gonter auch gesagt. Der hat Pirmasens genannt, wie schwer sich der Hamburger SV dort getan hat. Das ist dann immer wichtig, in so einem Spiel relativ zügig in Führung zu gehen und dann für klare Verhältnisse zu sorgen, noch 2-0 nachzulegen. Ansonsten kann das auch schnell mal ein langer Nachmittag beispielsweise werden. Wir wissen ja noch nie, wann gespielt wird, zwischen 21. und 24. August, so viel steht fest. Aber die Voraussetzungen sind jetzt nicht die allerschlechtesten.
Und der Vorteil wird ja sein, dass wir eben nicht in Rühnern spielen oder in Hamm-Westfalen, sondern wahrscheinlich in ein größeres Stadion wechseln. Und dort sind ja dann die Gegebenheiten oft auch nicht so, wie eben auf diesen kleinen Sportplätzen, was eben den Pokal auch so besonders macht, sondern in Münster kennt sich Dynamo aus. Da ist dann ein Zweitligastadion gewesen, müssen wir jetzt sagen, wenn es Münster wird. Und ja, ich bleib dabei, Dynamo wird sich durchsetzen und am Ende ist es auch egal, ob es 2-0 oder 4-0 ausgeht.
Wir warten das Ganze mal ab. Wir werden in den nächsten Wochen erfahren, wann gespielt wird und vor allem, wo gespielt wird. Klar, Münster hätte zur positiven Folge, dass auch viele Dynamo-Fans mitreisen können. Und ich glaube, das könnte es dann vielleicht auch werden. Ich hatte überhaupt den Eindruck, so die ganz zahlreichen großen Kracher sind nicht gekommen. Klar, Osnabrück gegen Bayern klingt ganz nett. Auf jeden Fall ist Derby. Mannheim gegen Kaiserslautern, das ist durchaus brisant. Halle freut sich auf Schalke 04. Der Robert Koch mit Grischo auf den FSV Mainz. Augsburg spielt in Cottbus. Der Schacht gegen Hoffenheim. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, man hat bei ein paar Spielen so komplette Schnappatmung, oder? Oder ist es so die typische erste Runde?
Naja, ich denke mal so, ja, es ist irgendwie unterm Strich vielleicht doch irgendwie die typische erste Runde. Aber wenn du jetzt Aue ansprichst oder auch Grischow, na klar, kriegst du einen Bundesligisten. Aber Mainz und Hoffenheim klingt eben jetzt doch nicht so wie große Welt. Also dann, du wirst sehr wahrscheinlich ausscheiden. Deswegen denke ich halt dann auch lieber, ach, dann entscheid doch gegen Dortmund oder Bayern aus. Können die Beteiligten immer nicht so laut sagen. Aber ja, deswegen sage ich, du hast schon recht, die ganz große Auslosung, die ganz große Paarung ist nicht dabei. Wobei Osnabrück gegen Bayern ja wirklich ein gutes Spiel ist. Den Vorteil, den die Kleinen ja haben gegenüber den Bundesligisten, dass sie schon im Spielbetrieb sind. Für die Bundesligisten ist das ja immer das erste Saisonspiel, das erste Pflichtspiel in der Saison. Nun mögen die Unterschiede beispielsweise zwischen Grischow und Mainz groß genug sein, dass Mainz das immer löst. Aber wenn eben ein Zweitligist auf den Bundesligist trifft oder ein guter Drittligist auf den Bundesligist, da ist schon immer Platz für eine Sensation.
Rostock spielt gegen Stuttgart.
Das ist, glaube ich, ein Duell. Ich habe es zusammen mit meinem Bruder geguckt, der ja bekennender Hansa-Fan ist. Und der konnte sich erinnern, dass es die Ansetzung gefühlt zum 100. Mal gibt.
Ja, das stimmt. Das hat es schon mehrfach gegeben, also dass der VfB Stuttgart ins Ostseestadion musste. Aber da hat Dennis Aitekin an der Tradition festgehalten. Dann machen wir mal vom DFB-Pokal mit dem DFB-Urteil vom Freitag weiter. Ganz ehrlich, ich habe dir ja schon meine Meinung in der letzten Folge gesagt. Ich war jetzt nicht irgendwie bass erstaunt. Also ich habe mich im Grunde genommen bestätigt gefühlt, weil ich bei solchen Urteilen, ich erwarte da einfach vom Deutschen Fußballbund nichts. Und ich sag's dir ganz ehrlich, der Verein hat einfach dort auch 0,0 Lobby. Du brauchst jetzt keine Lobby haben bei so einer Gerichtsverhandlung. Das ist mir schon ganz klar. Aber stell mal einfach die steile These in den Raum. Eine künstliche Intelligenz, die überhaupt neutral ist und die überhaupt keine Gefühle hat, die hätte anders geurteilt.
Da habe ich ja jetzt gelernt, auch dienstlich bedingt, das hängt ja ein bisschen davon ab, wie ich die künstliche Intelligenz füttere, als welcher Akteur ich auftrete und was ich ihr so mit auf den Weg gebe. Aber ja, ich bin auch deiner Meinung und ahne, auf was du hinaus willst. Und alles, was ich gehört und gelesen habe, hätte sich Dynamo die Fahrt nach Frankfurt sparen können, weil relativ schnell, relativ zügig feststand, dass seitens des DFB-Richters, aus Stefan Oberholz in dem Falle, ist jetzt keine Bereitschaft oder auch überhaupt eher keine Veranlassung sah, über das Urteil in irgendeiner Weise nachzudenken. Und was ich bemerkenswert fand, dass der DFB-Chefankläger, so hieß es früher, jetzt heißt es der Vorsitzende des Kontrollausschusses, dass der ja sogar eine höhere Strafe forderte. Ja. Und da dachte ich, puh, das ist jetzt aber weit weg von dem, was mir mein Bauchgefühl irgendwie signalisierte und was ich jetzt auch irgendwie dachte, wenn es so eine mündliche Verhandlung gibt, dass da das ein oder andere Argument doch nochmal irgendwie ins Felde geführt wird oder beachtet wird, aber dem war nicht so.
Darf ich nochmal, ja, auch wenn es den einen oder anderen nervt, mit meiner Argumentation kommen? Hertha BSC war doch an dem Abend, um es mal milde auszudrücken, nicht ganz unschuldig mit seinen Fans. Und da frage ich mich, Geldstrafe, wie gesagt, Hertha BSC kann diese Geldstrafe sicherlich verarbeiten und bezahlen. Und da verstehe ich ehrlich gesagt wirklich nicht, warum haben die gar keinen Ausschluss. Also nicht fürs Heimspiel, sondern für Auswärtsspiele. Dass man sagt, okay, ihr dürft zum Beispiel zum ersten Auswärtsspiel in der neuen Zweitligasaison keine Fans mitnehmen. Egal, wo das hingeht. So, das wäre doch, dann versteht jeder, okay, das ist ansatzweise gerecht, sage ich mal. Und das ist nie gerecht. Und was Stefan Zimmermann wohl am Freitag gesagt haben muss, da trifft er einen Nagel auf den Kopf. Wie willst denn du das lösen für das Duell Hertha BSC gegen Dynamo Dresden, dass sich eben kein Dynamo-Fan zusätzlich mit Tickets eindeckt, weil Hertha BSC, wie wollen die denn das kontrollieren? Klar, können die das ganze Stadion personalisieren, aber wenn sich da jemand aus Brandenburg einloggt, aus dem Umkreis Berlin und Karten holt und dann aber, weil er eben schwarz-gelb infiziert ist, Dynamo-Fan ist und sich dann ins Berliner Olympiastadion, das kannst du gar nicht kontrollieren. Da werden sich auch tatsächlich viele Dynamo-Fans ein Ticket fürs Olympiastadion holen können. Oder hast du eine Idee, wie die das machen wollen? Weil es sollen ja dann dort nur 50% des Auswärtsblocks rein dürfen?
Das ist eine von vielen Fragen, die ich mir dann auch stelle, wie das dann umgesetzt werden soll und die dann die Praxis auch mit sich bringt. Ich bin da bei dir. Ich finde das jetzt auch irgendwie nicht als gerecht. Ich glaube, wenn die Dynamo-Strafe als solche so stehen bleiben soll, dann ist die Hertha-Strafe deutlich zu niedrig. Und irgendwo ist mein Gerechtigkeitsempfinden da auch gestört. Also da bin ich bei dir. Jetzt bin ich wirklich gespannt, wie der Prozess auch weitergeht, weil er wird ja weitergehen. Dynamo hat ja angekündigt und vielleicht ist es in den nächsten Stunden auch schon spruchreif, dass sie Einspruch einlegen werden und vors DFB-Bundesgericht weiterziehen. Vorteil dort, dort ist ein anderer Richter. Diese Einzelrichterverhandlung hat ja Stefan Oberholz geführt, die mündliche Verhandlung auch. Ziehst du weiter vors nächste Gericht, vor die nächste Instanz. Das Bundesgericht ist ein neuer Richter, der würdigt dann vielleicht das eine oder andere Argument mehr. Bin ich gespannt. Ja, aber von der mündlichen Verhandlung jetzt selber war ich jetzt auch enttäuscht. Also da schließe ich mich dann Stefan Zimmermann auch an, dass du das Gefühl hattest, mir war eigentlich egal, dass wir jetzt hier sind, verstehe ich ehrlicherweise nicht.
Außer Spesen nichts gewesen.
In dem Fall gab es ja wirklich noch Spesen, ne? Dynamo hatte ja mindestens Reisekosten.
Ja, und die Kosten für die Verhandlung zahlt auch die Sportgemeinschaft. Die zahlt dann nicht der DFB oder irgendjemand anderes, sondern die zahlt Dynamo Dresden. Ja. Also von daher ein schwieriger Freitagnachmittag. Bin gespannt, wie es damit jetzt weitergeht. Und na klar, schauen wir dann alle mit doppeltem Interesse auf den Spielplan, der ja Anfang Juli kommt, auf wen dann Dynamo Dresden treffen wird im ersten Heimspiel.
Aber Jens, da kann ich dir sagen, wenn ich richtig informiert bin, steht im Kleingedruckten, dass ich die K-Block-Sperre auf das erste Heimspiel nach rechtskräftigem Urteil bezieht. Heißt, sollte das DFB-Bundesgericht, und dann gibt es ja noch eine Stufe weiter, ich glaube das ständige Schiedsgericht, sollten die erst zum Urteil kommen, sagen wir mal Mitte Oktober, Dynamo bleibt der K-Block für ein Heimspiel gesperrt und das zweite ist zur Bewährung ausgesetzt, dann bezieht sich das auf das darauf folgende Heimspiel. Also sagen wir mal fiktiv, 10. Oktober kommt die Strafe, ist ab 10. Oktober rechtskräftig, dann ist es das nächste Heimspiel nach dem 10. Oktober, wenn ich das Kleingedruckte richtig verstanden habe.
Der 10. Oktober ist, glaube ich, ein Samstag.
Ich wusste es,
ich hatte es gewusst. Samstag verhandeln.
Ich sage ein fiktives Datum und es ist wirklich ein Wochenende. Ich nehme ein neues fiktives Datum, sagen wir 7. Oktober.
Tag der Republik früher gewesen.
Na, da verhandeln die auch nicht. Nee, am Tag der Republik wird nie verhandelt, stimmt, auch wieder.
Heute schon. Ja, weil du das sagst, naja, nach der Verhandlung, das dann so schnell umzusetzen, wird aber auch nicht so einfach.
Ach du, keine Frage. Na klar, wäre es am besten, man hat vor der Saison Klarheit und ja. Also in jedweder Beziehung Klarheit und irgendwie, ja, bringt sich der DFB jetzt auch irgendwie da in eine Zeitnot. Das sehen die natürlich nicht so, weil die natürlich auch jetzt das wenig interessiert, wie es Dynamo oder Hertha damit geht. Wobei für Hertha ja alles klar ist, ne? Das ist ja losgelöst voneinander, die eine Strafe von der anderen. Das ist ja jetzt nicht etwa eine Kettenreaktion. Wenn Dynamo angepasst wird, wird Hertha angepasst. Hertha hat zugestimmt. Die wissen, was sie zu tun haben und zu zahlen haben. Und ja, was jetzt im Falle von Dynamo passiert, da kann man nur gespannt sein. Ich glaube, Bundesgericht, nächste Instanz ist so gut wie safe. Und dann, weiß ich jetzt nicht, würde ich mich jetzt von meinem Bauchgefühl verabschieden, bin ich gespannt und vollkommen offen, was dann passiert. Kein Gefühl, ob neuer Richter neuen Argumenten zugänglich ist.
Ich bin auch mal gespannt, was jetzt Eintracht Frankfurt, das Urteil ist doch noch nicht durch, nach den Vorfällen vom Stuttgart-Spiel. Da war das Spiel ja auch minutenlang unterbrochen, da gab es ja auch schon extrem Einsatz von Pyrotechnik, was es dafür geben wird. Aber ich will das eine mit dem anderen auch nicht vergleichen. Aber hier bei unserem Spiel vom 4. April, da tut einfach der Vergleich Not, weil ich mir sage, also das ging doch von dort drüben aus. Also da ging es doch los. So, aber so ist es nun mal.
Werbung. Was macht Dynamo Dresden aus? Tradition, Leidenschaft und die besten Fans der Welt. Radeberger Pilsener und Dynamo Dresden. Zwei starke Partner, die zusammengehören. Seit Jahren an der Seite der SGD. Für unvergessliche Gänsehautmomente im Rudolf-Habig-Stadion. Denn Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Unser Bier für die besten Fans. Radeberger Pilsener. Weiter mit der Folge.
Wären schon manche nervös eigentlich, weil Dynamo noch niemanden geholt hat, also noch keine offizielle Neuverpflichtung präsentiert wurde? Oder sagt man, das kommt dann, wenn das Training wieder beginnt, dann werden die ersten Namen bekannt gegeben. Und so ist es doch jetzt schön, ein bisschen Gerüchteküche zu spielen. Der nächste Name, der gehandelt wird, ist ja Kaan Inanoglu.
Habe ich auch gelesen, das Gerücht, ja. Ja, Eintracht Frankfurt, mal früher in Duisburg, zuletzt Regionalliga FC Homburg, wo ich schon dachte, okay, spätestens Regionalliga wusste ich oder ahnt oder dachte ich mir, da wird auf jeden Fall was dran sein an dem Gerücht, weil das ist die Regionalliga von Sören Gonter.
Und eben Eintracht Frankfurt hat da, glaube ich, gute Connections zum Kollegen Krösche.
Auch das kommt dazu, und da ja an jedem Gerücht irgendwas dran ist, kann das schon sein. Und was jetzt meine Nervosität betrifft, da habe ich jetzt gar keine. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass spätestens in der Woche des Trainingsstarts, der ist ja an einem Donnerstag, 25. Juni, dass spätestens in der Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch, der ein oder andere Name kommt.
Weil dann die medizinischen Untersuchungen sind, weil viele Spieler jetzt auch gerade im Urlaub sind. Sind nicht alle in Saint-Tropez, sind auch nicht alle in Mexiko. Aber der ein oder andere macht ja dann doch gerne Urlaub. Und da ist es, glaube ich, schwierig, den zur sportmedizinischen Untersuchung ins Uniklinikum Dresden einzuladen.
Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 tut es ja jetzt auch nie Not, in der zweiten Woche der Sommerpause jetzt irgendeinen Spieler per Pressemitteilung zu verkünden. Also mir fehlt da gerade nichts. Ich habe da auch wirklich das Gefühl, dass Dynamo diesmal anders, als wir im Nachgang erfahren haben in der Vorsaison, auch besser aufgestellt ist und wirklich was in der Pipeline hat. Und dass da wirklich früher oder später, ich habe sogar schon Raunen hören, dass es diese Woche schon einen Namen geben soll. Also, aber da gucken wir mal, ob an dem Gerücht auch was dran ist. Aber spätestens zum 25. Juni, bin ich mir sicher, haben wir 2-3 Namen.
16 Tore und 5 Vorlagen in 17 Pflichtspielen. Das ist die durchaus eindrucksvolle Bilanz vom Kollegen Inanoglu. 20 Jahre alt, wie gesagt. Und interessant, geboren in Dallas, in Texas.
Ja, dessen Biografie ist spitzenmäßig. Da kommt praktisch, das ist so ähnlich wie das WM-Turnier. Da kommt die halbe Welt drin vor. Also ja. So, ne, türkische irgendwie
U19-Nationalspieler in der Türkei.
Ja, ne, in Dallas geboren und irgendwie noch eine doppelte Staatsbürgerschaft. Das ist der globalisierte Fußball.
Wie gesagt, vielleicht klappt's ja. Ich glaube, Eintracht Frankfurt hat jetzt nicht unbedingt Verwendung für ihn, weil bei denen kriegst du ja sogar mit, die haben nicht mal Verwendung möglicherweise für den Torjäger der zweiten Bundesliga. Noel Futko werden die wahrscheinlich weiterverkaufen, rufen so 8 bis 10 Millionen auf. Aber die sind natürlich offensiv anders besetzt, die neue alte Mannschaft von Adi Hütter. Und deshalb haben die, glaube ich, auch keine Verwendung aktuell für Kaan Inanoglu. Möglicherweise macht man ja dann ein Deal, dass man sagt, okay, man holt den und Frankfurt kann ihn sich dann zurückkaufen, Rückkaufsrecht, wenn es besonders gut läuft, keine Ahnung.
Der Möglichkeiten gibt es ja inzwischen sehr, sehr viele und gerade weil du die handelnden Personen angesprochen hast, Sören Gonter, Markus Krösche, da ist eine Verbindung da und das haben wir ja auch im Falle von Thomas Stamm und Freiburg immer wieder gemerkt, wo es eine Verbindung gibt, die weit übers Geschäftliche hinausgeht, da verhandelt sich's dann am Ende auch irgendwie einfacher und irgendwie lösungsorientierter.
Neue Trainer, zweite Bundesliga.
Oh, ist das ein Quiz? Tobias Strobel. Ach so, ja, ich dachte, jetzt wäre ich wieder abgefragt.
Das hatten wir ja letzte Woche schon fast verkündet, würde ich mal sagen. Oliver Kirch in Bielefeld fand ich durchaus überraschend.
Finde ich auch einen krassen Move. Also das muss ja nicht falsch sein, weil wie gesagt, den Trainer, den Elversberg vor der Saison geholt hat, den Trainer, den Paderborn vor der Saison geholt hat, die kannte ich beide auch so nicht. Und dachte ich auch, Mensch, krass. Und die spielen jetzt beide Bundesliga, sind aufgestiegen. Insofern, um das mal wieder zu sagen, der Kollege jubelt, wird Oliver Kirch vielleicht auch die richtige Lösung für Bielefeld sein. Aus der Ferne bin ich aber bei dir, wirkt es schon überraschend.
Ja, St. Pauli, der Bundesliga-Absteiger, auch mit neuem Trainer. Dort ist der ehemalige Coach von Holstein Kiel, jetzt der Übungsleiter.
Marcel Rapp. Irgendwie naheliegend, ja. Das war jetzt, dachte ich, ja, okay, das ist dann so ein Move, der dann eben gemacht wird.
Und auch ein ehemaliger Dynamo-Trainer hat einen neuen Job?
Ich bin informiert. Guarino Capretti hat seinen Vertrag beim VfL Lübeck auf eigenen Wunsch beendet und unterschrieb einen Tag später beim 1. FC Bocholt. Richtig? Ist der erste FC, ja, ne?
erster FC Bocholt hat sich dort sehr emotional gegeben in seinem ersten Statement. Was ich mir gefragt habe, beim VfB Lübeck hat es da nicht funktioniert mit Guarino Capretti und Romain Prégerie. Die hätten doch Überschneidungen gehabt, hätten doch viel Gesprächsstoff, hätten sich da über Dynamo unterhalten können. Denn wie ich ja gelernt habe, ist ja erst vor kurzem Romain Prégerie jetzt dort in den Vorstand aufgerückt, der ehemalige Dynamo-Kapitän. Und soll ich dir was sagen, woran ich als erstes bei Romain Prégerie denken muss?
Sag's mir.
An Cottbus 2014 im April, als es Elfmeter gab und damals dein Kollege, und er war nicht der Einzige, sich mörderisch aufgeregt hat, dass der Kapitän nicht zum Elfmeterpunkt geschritten ist, den Elfmeter genommen hat, sondern Idir Ouali hat dann geschossen und der war extrem unsicher und hat verschossen. Dynamo hätte dort gewinnen müssen. Sie haben dort mal wieder unentschieden gespielt. Das Ende der Saison 2013-2014 ist bekannt. Ja, Romain Prégerie jetzt, wie gesagt, in Lübeck.
Weißt du, um das abzuschließen, an was ich denken muss, wenn der Name Romain Prégerie fällt? Da fällt mir ein Mannschaftsfoto im Trainingslager ein, wo sich die Mannschaft zu so einem Foto, ich glaube im Tor standen die und es sollte ein Schnappschuss werden. Und als der Fotograf auslöste, hat der Kollege Prégerie sich umgedreht und zog die Hose runter. Daran, das fällt mir ein, wenn der Name fällt.
Siehst du. Du denkst immer an die schönen Sachen und ich denke immer
ans Geschäftliche.
Die nicht so gut gelaufen sind. Also Guarino Capretti jetzt in Bocholt, auch Regionalliga West sozusagen.
Ja, und weißt du, was mir bei Bocholt einfällt?
Ja, das kann ich dir sagen. Hoffe ich mal, dass wir das in dieser Saison dann mal zusammenbekommen. Lisa de Reuter und Pascal Testroth, denn die beiden kommen ja aus Bocholt. Und ich habe es noch nicht rausbekommen, ob der Kollege Testroth möglicherweise ja noch seine Finger im Spiel hat beim ersten FC Bocholt. Und der hat ja selbst mal unter Guarino Capretti in Ingolstadt gespielt.
Nicht, dass der noch nach Bocholt wechselt.
Man weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht.
Also ich auch nicht. Aber der Verdacht liegt ja vielleicht nahe. Wir werden es rausfinden und wir werden den Paco auch mal wieder hier im Podcast haben. So viel ist sicher.
So wird's gemacht. Tino, bereit dich noch ein bisschen vor auf Samstag, auf einen guten Triathlon in Moritzburg. Ich drück dir die Daumen. Jetzt noch ein bisschen Training. Es ist ja nicht so wie beim Marathon, dass man dann einfach mal sagt, okay, 2 Wochen, bevor es losgeht, ich mache jetzt hier Lau und Lohne und lege mich hin und warte, dass der Muskel wächst, wie du mir immer erzählt hast, sondern so wie ich dich gerade wahrnehme, trainierst du noch ein bisschen.
Also man legt sich auch vor Marathon nicht 2 Wochen hin und lässt den Muskel wachsen, sondern maximal 1 Woche. Und ich werde diese Woche noch leicht schwimmen und eine kleine Runde Radfahren und noch etwas laufen. Aber alles in Maßen, damit ich am Samstag frisch in den Moritzburger Schlossteich springen kann.
Was hat denn der für eine Wassertemperatur? 18 Grad?
Ich glaube, es geht so zwischen 18 und 20 drumherum. Die Kernfrage für alle bei so einem Triathlon ist ja immer, mit Neoprenanzug oder ohne?
Und?
Ja, meine Kernfrage ist, passe ich in den alten Neoprenanzug, den ich mir vor Jahren mal zulegte, passe ich da noch rein? Und ist es dann wirklich eine Hilfe, so einen alten Neoprenanzug zu tragen? Ich habe mich noch nicht final entschieden. Es ist ja eine Hilfe für alle, die so ein Schwimmlevel haben wie ich. Ist das ja eine echte Hilfe. Wirkliche Schwimmer fühlen sich ja von so einem Neoprenanzug manchmal auch behindert. Die brauchen den ja auch nie wirklich.
Mhm. Schlussfrage, Helene, ja oder nein?
Ne, du gehst ja, da muss ich nie.
Gut. Wir gucken uns das Ganze mal an und mal schauen, was das bringt morgen im Stadion. Einer der wenigen Momente, wo ich mal nicht dort oben sitze, sondern unten im Innenraum stehe quasi.
Sehr gut, sehr gut. Ich werde 1 Woche später im Innenraum stehen, aber da können wir nächste Woche drüber reden.
Rewe Team Challenge.
Absolut.
Das sind ja deine Unterstützer. Das sind wir wieder beim Ausgangspunkt. Den kannst du auch mal Danke sagen, wenn sie dir den Daumen drücken. Einfach mal so eine kleine Nachricht. Hey, schön, dass er an mich gedacht hat. Viele Grüße, euer Tino.
Das nehme ich mit, Jens, und ich gelobe Besserung und vielleicht sage ich auch einfach mal Danke hier im Podcast. Aber da überlege ich mir vielleicht für nächste Woche was.
Ihr könnt auch Danke sagen, weil wir machen ja in der Sommerpause durch quasi. Ihr könnt Danke sagen und ja, uns quasi abonnieren. Macht die Glocke an bei Spotify, abonniert uns bei Apple Podcasts und gebt uns gerne auch eine gute Bewertung. Können wir gebrauchen. Bis dann.
Tschüss.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.